Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf in Leicht, dem Nummer 1 Podcast für dein Golfspiel. Egal ob es Tipps für deinen Schwung, das kurze Spiel zur Strategie, Equipment, Mentaltraining oder der Technik sind, in diesem Podcast geht es darum, dass wir mit leicht umsetzbaren Tipps und Tricks dein Golfspiel und damit dein Handicap schnell und langfristig verbessern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Ostersonntag, hier sind der einzigartige Osterhase Steffen Benz und der andere Osterhase Fabian Bünker. Wir hoffen, es geht dir gut. Wir hoffen, du hast eine schöne Zeit mit deiner Familie und wir wollen weiterhin über das Thema Strategie und Taktik sprechen und klappen das Birdie-Buch auf, Steffen, denn es geht jetzt um das Thema Birdie-Buch.
Genau. Hallo erstmal zusammen, auch von mir, ein schönes Osterfest gehabt zu haben oder noch zu haben. Schade, dass wir alle nicht Golf spielen können und ja. Darum müssen wir jetzt, das...
Der Mustervierer, ne? Das ist so die klassische Saisoneröffnung in
Mustervierer, genau. Aber ich hoffe, wir können die Zeit hier ein bisschen überbrücken, hörend. Genau, wir haben gestern ein bisschen über das Thema Strategie im Allgemeinen gesprochen und wollten heute die Möglichkeit nutzen, um nochmal zu überlegen, wie man einen grundsätzlichen Birdiebook erstellen kann. Weil oder alternativ für die Faulen unter den Hörern würde ich jetzt mich auch als erstmal spontan dazu zählen.
Wir haben keine faulen Hörer, weil wer bis jetzt durchgehalten hat, der muss so fleißig sein.
Genau, richtig. Für alle, die jetzt bis jetzt keine Pause gedrückt haben.
Ja, genau.
Die kein Birdiebook sich selber erstellen können, gibt es heute natürlich auch ein, zwei Tipps, die kannst du ja gleich vielleicht auch mal vorführen, was man so alles machen könnte mit einem Birdiebook, was schon vorhanden ist. Mhm. Grundsätzlich finde ich bei einem Erstellen des Birdiebooks erstmal natürlich wichtig, was brauchen wir für Golfschläge? Das heißt, was haben wir für eine Fähigkeit? Welche Schläge sind gut? Welche Schläge sind schlecht in unserer Performance? Und welche können wir nutzen? Und natürlich damit zusammenhängend, wie weit komme ich mit welchem Schläger? Das heißt also, was sind meine Distanzen? Das wäre jetzt erstmal für eine Erstellung eines Birdiebooks nicht unwichtig, weil genau das ist ein entscheidendes Thema. Wenn wir irgendwo hinspielen, dann ist es immer, ich höre immer von meinen Spielern, ja, an der und der Bahn liege ich immer an dem und dem Baum. Das ist für einen Heimatplatz natürlich eine tolle Sache. Aber sobald ich woanders spiele, ist der Baum an der Bahn nicht da. Das heißt also auch da die Längen zu kennen.
Lass mich einmal ganz kurz einhaken. Ja. Also jeder Golfer kennt, glaube ich, so intuitiv seine Schlaglängen. Aber Achtung, nicht jeder Golfer schlägt sein Eisen 7, auch nicht jede Golferin. 140 Meter, das irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, das Eisen 7 fliegt überall 140 Meter weit. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das so eine Distanz ist, die man mit dem Eisen 7 zusammen kauft. Okay. Aber man sollte, und das empfehle ich wirklich jedem Golfer, mal entweder zum Steffen fahren, wer in der Nähe vom Steffen ist, denn der Steffen hat auch einen Launch-Monitor. Und mit dem kann man oder überhaupt mal eine Trainerstunde nehmen und da ruhig mal gucken bei, was hast du für einen Launch-Monitor?
Ein FlightScope.
Du hast also entweder bei FlightScope auf der Website oder bei TrackMan auf der Website, das ist der andere große Launch-Monitor. Ein Launch-Monitor ist ein Gerät, was den Ballflug messen kann, bis der Ball landet und dir eben sagen kann, du haust dein Eisen 9 97,3 Meter. Und das sollte man, so eine Schlaglängenvermessung sollte man ruhig einmal im Jahr machen, damit man wirklich weiß, wie weit schlage ich meine Schläger Carry, weil das ist was ganz Wichtiges, was Steffen gleich noch dann weiter ausführt. Und das Zweite, was man dann weiß, ist, gibt es eventuell auch Schläger, die entweder, also habe ich Schlaglücken, also sprich fliegt mein Eisen 5 vielleicht viel weiter als es sollte. Ja, das wäre schon mal grundsätzlich gut, aber man sagt immer so, 8 bis 10 Meter Carry-Distanz sollten zwischen jedem Eisen sein. Und dann wird man herausfinden, manchmal ist diese Carry-Distanz größer und manchmal ist sie zu klein. Und das ist dann wiederum jetzt kein Thema für Strategie und Taktik, aber was auch, da kommen wir später nochmal drauf in der Folge zum Thema Material, dass man dann auf jeden Fall mal checken sollte, sind die Schläger, die ich habe, die passenden für mich. Aber nochmal der Hinweis, bitte guckt mal bei FlightScope und TrackMan, welche Trainer bei euch in der Umgebung sind, wenn euer Trainer nicht selber so einen Launch-Monitor hat. Und wirklich führt so einen Schlaglängentest durch.
Ja.
Kann nur helfen.
Das ist sinnvoll. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Meine Erfahrung hat gezeigt, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass sich, wenn man dann mal wirklich erst einmal diese Schlaglängentests macht, immer so ein bisschen Ernüchterung breit macht, dass man ja doch nicht vielleicht so weit schlägt, wie man
ja. Das 1,7 fliegt auch nicht 140 Meter, sondern nur 125.
Ja, genau, richtig. Das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen schwierig, das nachvollziehen zu können oder auch das zu verstehen. Aber ich finde, das ist auch eine Riesenchance, um die nächsten Schritte, wie zum Beispiel so ein Birdie-Book anzugehen. Wenn ich weiß, ich schlage das Ganze, die ganzen Eisen eine gewisse Distanz, ich schlage jetzt, ich sag mal, mein Eisen 7, jetzt, wenn ich da ein Beispiel nehme, jetzt 125 Meter und das in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann brauche ich auch nicht an ein paar 3 gehen, was 136 hat, und mein Eisen 7 nehmen und da jetzt besonders drauf prügeln. Sondern auch da gibt es Schlagentscheidungen, die vielleicht dann ein bisschen sinnvoller sind. Oft kam die Gegenfrage, warum komme ich denn an dem oder dem Loch? Das ist ja so lang, wie ich immer dachte, dann trotzdem dahin. Einmal äußere Einflüsse und dann haben wir natürlich gerade bei uns im Bergischen einen Höhenunterschied. Da haben wir jetzt eine Bahn, die hat halt einen Höhenunterschied, der ist riesig, der ist Wahnsinn. Und so ist natürlich eine Bahn, die eigentlich 146 Meter auf dem Papier ist, natürlich auch ganz anders zu spielen. Mhm. Also ich finde, ein ganz entscheidender Faktor ist, die Schlaglänge zu definieren. Wir schweifen ein bisschen ab, weil wir wollen ja eigentlich zum Thema Birdie Books.
Ja.
Und da ist es jetzt erstmal natürlich wichtig zu überlegen, was sind Orientierungspunkte bei einem Erstellen eines Birdie Books, die mir hilfreich sind. Wenn man jetzt ein normales Birdie Book kauft, dann ist natürlich alles eingezeichnet. Da ist ein Bunker, da ist jeder Baum, wenn es ein gutes Birdie Book ist, da sind vielleicht Wellen, da sind vielleicht Unebenheiten mit drin. Bei meinem persönlichen Birdie Book, wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht das Ganze erkläre, ist nur eins wichtig. Wo lieg ich mit meinem Abschlag? Mhm. Voraussichtlich, also was ist mein Orientierungspunkt? Und da gibt es einmal natürlich in der Länge, der Orientierungspunkt in der Länge. Das heißt also, der Bunker, den möchte ich halt im Prinzip, da vor den Bunker möchte ich kommen, mit dem und dem Schläger. Das heißt, es ist ja auch noch ein bisschen davon abhängig, welche Schlägerwahl ich wähle. Ich finde optional immer mal auch gut, das könnte man natürlich sowas in der Proberunde rausfinden, dass man einfach auch mal einen Alternativschläger nimmt. Häufig wird da, wenn nicht das Holz vom Tee gespielt wird, vielleicht auch mal so ein Hybrid oder ein Eisen gespielt, dass man einfach auch da mal die Längen kennt. Aber grundsätzlich, oder auch da mal die Distanz kennt, wo würde ich denn da grundsätzlich landen? Aber erstmal das Ganze in der Länge zu definieren, wo ist ein Punkt, der für mich wichtig ist, um den in meinem Birdiebook einzunotieren. Und dann ist Spiellänge ein ganz entscheidendes Thema. Ich habe einen guten Kollegen von mir, da war Pro-Am bei uns auf der Golfanlage und Namen tut wiederum nichts zur Sache, Marcel. Und ihm habe ich halt gesagt, du musst, also am besten musst du auf den Hochspannungsmast halten und immer, also Hochspannungsmast ist so deine Orientierung, da hinten im Horizont, und wenn du dann auf die und die Distanz kommst, also den und den Schläger wählst, dann kommst du da eigentlich auf die optimale Position, um bei dem Par 5, das war in dem Fall ein Par 5, dann halt weiter zum Ziel zu spielen oder gegebenenfalls zu schaffen, mit 2 Schlägen aufs Grün zu kommen. Und er macht das im Turnier auch. Er spielt auf diese Hochspannungsmast. Leider war das der falsche Hochspannungsmast. Das heißt also, er lag im höchsten Raff und hat sich hinterher beschwert, dass er doch genau das gemacht hat und auch genauso gespielt hat, wie ich ihm das empfohlen habe. Und da sollte man sich also die korrekte Spiellinie notieren. Das heißt also, sich vielleicht bei Hochspannungsmasten auch merken, welcher das dieser Hochspannungsmast ist.
Auch Local Pros können sich irren, ja?
Ja, also es war mein Kollege von einer anderen Golfbahn, der hatte bei uns eine Proberunde gespielt. Aber ich will damit sagen, dass natürlich auch Spiellinie oder Entscheidungen helfen können. Zum Beispiel bei der Richtung ist bei einem Birdie Book auch vielleicht, was mir dann als Spieler auffällt, da eine Kirche im Hintergrund. Oder irgendwas anderes, was markant ist, weil das ist ja mein Birdie-Book, das kann ich ja hinter dem Grün einzeichnen oder mir zusätzlich markieren. Also, einmal die Längen in Punkte, wo möchte ich hinspielen, und die Richtungsorientierung. Das sind die zwei, also Spiellinie quasi, das sind die zwei Faktoren, die ich mir selber einzeichne. Und dann bei dem Birdiebook nur das, was für mich relevant ist und was für mich entscheidend ist.
Ja, genau. Und das ruhig. Ich sage da immer, nimm dir ruhig so ein DIN A4-Blatt, nimm das quer, falt das dreimal und dann hast du eigentlich dann kannst du 6 Bahnen aufzeichnen, wenn man dann jedes gefaltete Drittel sieht. Und man kann auch dann noch mehr, wenn man es in der Hälfte nochmal teilt, aber ich glaube, dann hat man auf einem DIN A4-Blatt 6 Bahnen und kann das, wenn man es dann auch ausschneidet und tackert, hat man da dann sein persönliches Birdie-Buch. Das ist schon mal, finde ich schon mal total gut. Jetzt gibt es ja du hast gerade schon in der Eingangserklärung erwähnt, es gibt das ja auch für Faule, nämlich man geht in den Golfclub und kauft sich für 5 Euro, manche Clubs verschenken es, wie auch immer, Birdie-Bücher. Und es gibt ja tatsächlich, in den letzten Jahren hat sich da ja viel getan, was die Technik angeht, mit 3D und mit allem.
Auch richtig gute,
und genau. Richtig coole Birdie-Bücher, die auch wirklich eine Aussage haben über verschiedene Distanzen, und man kann die Höhenunterschiede mittlerweile so mit reinnehmen, auch.
Ja.
Wie du sagst, ne, bei euch, wenn ich in Ratingen spiele, finde ich immer dieses Par 3, die 14, ist das oder sowas?
Das ist ein Düsseldorfer Golfclub.
Ja, genau.
Ich meine Heimatclub, aber ja, genau. Das ist
da ist doch so, die 14 ist, glaube ich, ne? Das ist so mega, die ist so eigentlich ein geiles Par 3, aber das ist eben, geht so runter und das ist so
brutal
schwer, finde ich da die richtige.
Das stimmt.
Dass man sowas da wirklich mittlerweile auch grafisch darstellen kann. Also, das ist ja immer schon mal etwas, was es vereinfacht, wenn man sagt, ich will jetzt nicht groß rumzeichnen. Aber wir beide haben ja im Vorfeld dieser Aufnahme auch schon gesagt, da sind manchmal auch Informationen drin, die einen manchmal ja auch verwirren können, weil so viele Informationen da sind.
Genau.
Und so viele Informationen vor allem über Dinge, wo man nicht hinschlagen will. Ne? Wasser, Haus, Wald, irgendwelche Büsche. Und da ist tatsächlich der Tipp, die solltest du natürlich zum einen mental so gut ausblenden, wie es geht. Aber da wäre unsere Empfehlung, die auch in dem Birdie-Buch, wenn du diese Angaben nicht brauchst, streich dir alles weg, was nicht für dein Spiel relevant ist.
Genau.
Am besten Scherzen, Heading mitnehmen, dass du, wenn du drauf guckst, gar nicht irritiert wirst von 25 Zahlen, die auf dieser Bahn stehen, sondern wirklich nur von den 3, 4, 5 relevanten Zahlen, die du für dein Spiel brauchst, weil du ja wissen willst, wie weit ist es jetzt bis zu dem Baum, ne, auf der Bahn, richtig. Oder wie weit ist es bis zu dem Bunker oder über dem Bunker, übers Wasser. Also alles, was für dein Spiel relevant ist, solltest du da drin behalten, alles andere wegstreichen. Und gegebenenfalls, und darum ist natürlich auch so ein Laser, den finde ich total wichtig, um so ein Birdie-Buch für sich zu erstellen, natürlich auf der Proberunde, wenn du eine spielen kannst, nochmal vielleicht verschiedene Positionen, die du für dein Spiel relevant hältst, weil du von dort die Fahne anspielen willst oder ins Grün spielen willst oder vielleicht einen Abschlag vorlegen willst vor irgendwie ein Hindernis, dass du dann auch nochmal genau diese Distanzen dir notierst und reinschreibst und auch vielleicht die Spiellinie sogar schon in das Birdie-Buch mit einzeichnest, sodass du, und das ist das Ziel, ne, auf einen Blick am Abschlag siehst, was muss ich denn hier tun? Dass man eben nicht mehr groß rumsuchen muss und sich groß orientieren muss, wo geht jetzt welche Bahn und was passiert hier überhaupt? Das finde ich also relativ wichtig. Für Fortgeschrittene, wenn ich das noch ganz kurz einmal, dann darfst du, Steffen, wieder.
Aber ich habe nur eine Sache zur Abwicklung, aber das kann ich auch gleich noch
machen. Für Fortgeschrittene würde ich aber tatsächlich sogar auch empfehlen, dass sie sich, wenn ihr eine Proberunde spielt, auch mal dazu notiert, also einmal die Uhrzeit, zu der ihr spielt, und auch mal notiert, was für Windverhältnisse sind denn an dem Tag und an dem Loch. Also habe ich Gegenwind, habe ich Wind von links, habe ich Wind von rechts, habe ich Rückenwind, weil das sind ja wiederum wichtige Parameter, wenn ich jetzt am nächsten Tag da stehe und sage, okay, gestern habe ich ja hier beim Abschlag über den Bunker geschlagen, aber vielleicht war da mega Rückenwind und heute habe ich mega Gegenwind. Ja. Und dann schlage ich meinen Drive und liege im Bunker, ne? Und weiß gar nicht, warum. Also das sind nochmal so ganz einfache Dinge, wo ich wirklich sagen würde, notier dir das, welchen Schläger hast du geschlagen und was für Windbedingungen hast du gehabt, damit du dann auch mal, wenn du das Loch 3, 4 Mal gespielt hast, weißt, okay, wenn ich hier Gegenwind habe, dann ist es der Schläger, wenn ich hier Rückenwind habe, ist es der, und bei Seitenwind ist es der. Oder ne, ich muss vielleicht auch andere Zielrichtungen mit einkalkulieren, weil der Wind eben unterschiedlich bläst oder pfeift, je nachdem, wie man es nennen will. Das wäre so zu gekauften Birdie-Büchern und wie man sie dann so für sich nutzbar machen kann, meine Empfehlung. Du hattest gerade noch etwas, was du...
Genau. Ich finde, bei den besseren Spielern ist auch nochmal interessant, wenn man, wenn man dann vielleicht auch auf einer Bahn merkt, dass das häufig ist es ja so, dass vom Abschlag, der ist dann vielleicht ein bisschen geschützt. Mir fallen da spontan direkt mal 2, 3 Löcher ein, auch von Plätzen, die ich in den letzten Zeit spielen konnte noch, als das noch möglich war. Da gibt es ja ganz oft so geschützte Abschläge. Wenn man aber dann ein paar Meter nach vorne rausläuft, dann merkt man erst richtig den Wind. Ja. So, und dass man halt auch vielleicht sich angewöhnt, nach den Notizen, die man vielleicht vom Abschlag macht, nochmal am Ball stehend an, auch nochmal die Notizen vielleicht zu verbessern oder nochmal anzupassen. Weil da wird ganz häufig, gerade bei dem besseren Spieler, ist es ja schon entscheidend, wenn auf einmal der Wind von der Seite kommt und ich möchte den Ball wirklich optimal auf einem Loch ablegen. Also auch da nochmal das Feedback nach dem Schlag oder am Ball stehend und an optimalen Schlagpositionen, weil das hilft dann auch nochmal. Ja, das ist nochmal was, was ich ergänzend dazu sagen wollte. Ja. Und eine Sache, die mir auch selber passiert. Es ist jetzt schon einige Jahre her und ich hatte ja vielleicht, ich war also der Spieler, der andere Bereiche in den Vordergrund gesetzt hat beim Training, nicht das Notieren eines eigenen Birdie-Books. Aber was mir dann wirklich als junger Golfer passiert ist, ich hatte nicht die richtigen Stifte dabei, um in einem Birdie-Book was zu notieren.
Geil. Ja?
Und darum ist auch da, weil die Birdie-Books sind, wenn ihr das vielleicht, wenn ihr viele Birdie-Books habt oder immer mal wieder Birdie-Books kauft, die haben alle eine andere Oberfläche, Beschichtung. Und darum ist es nicht so verkehrt, wenn man verschiedene Stifte dabei hat, um da auch tatsächlich drin reinzuschreiben, weil das ist mir dann mit einer zu schlechten Ausrüstung, will ich es mal vorsichtig sagen, dann passiert, dass ich halt mehr oder weniger kaum Notizen machte. Habe es dann auf die Scorekarte geschrieben, habe es dann hinterher umnotiert auf mein Birdie-Book. Aber auch da wirklich achtet darauf, wenn ihr ein gekauftes Birdie-Book nutzen wollt, um dann Notizen zu machen, dann wirklich auch die Optionen an 2, 3 Stiften dabei haben, ja, damit man, damit es auch schreibt. Genau, ja. Richtig. Und damit es auch drin bleibt. Ja,
das auch noch, das ist nicht verwischt. Ja, ja. Genau. Das umgeht man natürlich, wenn man sich das Birdie-Buch selber macht, weil dann reicht meistens irgendwie ein Bleistift, ja, um entsprechende Markierungen und Zeichnungen zu machen. Und das auch da kann man nochmal die Angst nehmen, finde ich. Das muss jetzt ja auch, wir reden immer über die Tour, ne, und was die alles machen mit Birdie-Büchern. Das muss ja kein Tour-Style-Birdie-Buch werden. Da reicht ja eine ganz grobe Skizze, ein Kreis fürs Grün. Dann nehme ich die Bahn, die kann ich vielleicht noch in den entsprechenden Formen, wie sie verläuft, zeichnen. Und ich kann mir tatsächlich ja einfach einen Kreis mit einem B drin für den Bunker und mache mir eben einen Kreis mit H2O für Wasser und weiß nicht, was man noch alles einzeichnen kann. Ne? Also genau, das muss jetzt ja keine, das muss kein Picasso werden, sondern es reicht, wenn das auch funktional ist. Ne?
Ist ja auch ein eigenes. Also man hat es in der Regel ja, man gibt es ja nicht raus, sondern es ist ja für den Spieler selber.
Genau.
Ich habe abschließend noch einen schönen Tipp. Wir haben ja gerade mitten in den Ostertagen einen Tipp für die ganz kleinen oder jüngeren Golfer oder im Prinzip, wenn jetzt ein Elternteil zuhört. Was ich immer ganz interessant finde, lasst eure Kids doch mal ein Golfloch aus den Gedanken heraus aufzeichnen. Wenn eure Kinder jetzt schon Golf spielen, vielleicht sogar, und auch für die, die noch nicht Golf spielen oder vielleicht interessiert sind oder im Kindertraining angefangen haben, bei den Spielern, die schon spielen, gibt einfach mal die Aufgabe, nimmt mal ein Blatt und die sollen euch einfach mal Loch 7 zeichnen. Und dann könnt ihr mal genau gucken, ob sie aus den Gedanken heraus ein Loch zeichnen können. Das ist immer ein ganz cooles Spiel, was ich auch ganz gerne mal mache, wenn bei uns wirklich es gewittert oder so. Und mit den ganz Kleinen, wie stellt ihr euch denn überhaupt so einen Golfplatz vor? Also was braucht denn einfach einen Golfplatz? Ein Loch braucht es, es braucht Abschläge. Also da können wir auch jetzt zusammen vielleicht mit den Kids, die bei vielen jetzt zu Hause rumschwirren.
Jetzt sowieso an den Feiertagen.
Jetzt an den Feiertagen sowieso.
War originalfrei, nicht jetzt.
Richtig, genau. Aber da habt ihr auch direkt eine Aufgabe, dann könnt ihr euch vielleicht hinsetzen daneben der Nachwuchs und schon habt ihr eine ganz gute Möglichkeit, um auch die Kids ein bisschen mit reinzubringen.
Ja, coole Idee. Steffen, vielen Dank für deine Ideen zum Thema Burnley Buch und nochmal der Appell, es ist wieder etwas, dieses Thema Strategie und Taktik, das ist eigentlich so simpel durchzuführen, zu machen, zu tun und nochmal, nicht nur das Burnley Buch zeichnen und 100.000 Zahlen notieren, sondern auch wirklich dann im Turnier nutzen. Das ist ja das, was wir beim letzten Mal hatten. Ne? Nicht nur, alles auszeichnen und da irgendwie, ich übertreibe das jetzt mal so, den Profi machen, sondern dann eben auch den Profi im Turnier machen und es da nutzen, weil dafür ist es ja gemacht, denn es soll ja Schläge sparen. Es soll jetzt ja nicht irgendein Verhalten nachahmen, sondern es soll ja am Ende des Tages helfen, Schläge zu sparen, weil man eben weiß, wo sind Hindernisse, wo will ich hinschlagen, wo will ich nicht hinschlagen, was ist meine Spiellinie und was kann ich tun, um mich hier mit möglichst wenig Schlägen über die Runde zu kommen. Denn das ist ja immer noch das Ziel des Spiels. In dem Sinne, einen schönen Ostersonntag.
Von mir auch.
Und wir hören uns am Ostermontag wieder, nämlich genau morgen. Macht es gut, bleibt gesund, bis dahin.
Bye, bye.
Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo@golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.